Am 26. Dezember 2004 ist Tilly, ein 10-jähriges Mädchen, mit ihren Eltern im Urlaub am Strand von Mai Khao von Phuket. Und während sie am Strand spielt, bemerkt sie, wie sich das Wasser ungewöhnlich weit zurückzieht. Und sie bemerkt, wie das Wasser zu schäumen beginnt und zu wirbeln. Und sie bemerkt, wie der Meeresboden sichtbar wird. Und als sie diese Szene am Strand beobachtet, erkennt sie die Ähnlichkeit sofort. Tilly wird zunehmend alarmiert und berichtet ihren Eltern, dass ein Tsunami kommen würde. Nur wenige Wochen vorher hatte sie mit ihrer Klasse das Thema Tsunamis behandelt und sie hatten Videos und Bilder gesehen von Tsunami-Vorzeichen. Und zunächst waren ihre Eltern und andere Erwachsene verständlicherweise skeptisch, doch Tilly bestand darauf, dass diese Anzeichen genau denen entsprachen, die sie im Unterricht gesehen hatte. Ihre Familie informierte andere Personen am Strand und das Hotelpersonal. Der Strand wurde gesperrt und etwa 100 Menschen befanden sich zu dieser Zeit am Strand und brachten sich in Sicherheit. Und als der Tsunami diesen Strand traf, waren alle in Sicherheit. Niemand musste hier an diesem Strand an diesem Tag sterben. Ein 10-jähriges Mädchen, das die Zeichen der Zeit erkannte und rechtzeitig gehandelt hatte, wurde zur Rettung von etwa 100 Menschen. Und während Tilly die Zeichen richtig deutete, beobachteten andere Menschen an anderen Stränden dieselben Phänomene. Das Tragische aber war, statt wegzulaufen, gingen viele auf den Meeresboden hinaus, sammelten Fische oder machten sogar Fotos. Und nur Minuten später traf der Tsunami 14 Länder rund um den Indischen Ozean. Und an diesem Tag starben schätzungsweise etwa 230.000 Menschen. 230.000 Menschen, die die Zeichen der Zeit nicht erkannten, die deshalb nicht richtig reagierten und am Ende mit ihrem Leben bezahlten. In unserem Predigtext heute geht es um ein Ereignis, das uns bevorsteht und das die Menschheit viel mehr betrifft als der Tsunami 2004. Und der Text ruft uns auf, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und das erfordert eine Reaktion von uns heraus. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam in den Text schauen, in Römer 13, Abvers 11. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an, danke, und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Das Wort Gottes spricht hier davon, dass wir aus dem Schlaf erwachen sollten und was damit in Verbindung steht. Wir könnten jetzt aus dem Text allgemeine Schlüsse ziehen, ich glaube aber, das wird dem Text nicht gerecht. Und ich möchte dich deshalb einladen, diesen Text heute an dich heranzulassen und diesen Text persönlich zu nehmen. Und weil das jeden Einzelnen von uns persönlich betrifft, habe ich die Predigt mit dem Thema überschrieben, persönliche Erweckung. Und wir werden uns dem Text in drei Abschnitten nähern. Zum einen aufwachen und die Zeit erkennen in Vers 11, dann das Ablegen, das Alte loslassen in Vers 12 und 13 und dann anziehen, Christus Gestalt gewinnen lassen. Vers 11, und dieses tun wir als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Wir haben vor kurzem Himmelfahrt gefeiert und die Himmelfahrt Jesu ist mit einem besonderen Versprechen verbunden. Das lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 11, da heißt es, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Dieses Versprechen ist für die Jünger Jesu, für die Christenheit eine gewaltige Hoffnung. weil Jesus deutlich gemacht hat, dass er uns als seine Kinder zu sich nach Hause holt. Und Jesus ist uns schon vorausgegangen, um uns ein neues Zuhause vorzubereiten. Und viele weitere Verheißungen sind mit diesem zweiten Kommen Jesu verbunden. Und das ist der Grund, warum die Bibel hier davon spricht, dass unsere Errettung jetzt näher ist, als wir gläubig wurden. Und die Zeit, wo Jesus wiederkommt, kommt einfach jeden Tag näher. Und das ist eine gewaltige Hoffnung, die die Jünger damals so präsent vor Augen hatten, dass sie sich täglich damit gegrüßt haben. Wenn Christen einander begegnet sind, dann hieß es: Maranatha, unser Herr kommt. Und das war Ausdruck dieser Vorfreude, dieser Hoffnung und dieser Errettung, die uns erwartet. Unser Herr kommt. Jetzt ist es aber so, dass seit der Himmelfahrt Jesu mehr als 2000 Jahre vergangen sind. Und vielleicht ist es so wie mit einer großen Überraschung, die wir versprochen bekommen. Und je länger es dauert, bis du sie bekommst, umso weniger glaubst du noch daran, dass du sie überhaupt bekommst. Und es gab damals schon Spötter, die behauptet haben, dass Jesus nicht wiederkommt, weil davon einfach nichts zu sehen war. Und Petrus tritt denen entschieden entgegen in seinem Brief, den er schreibt, 2. Petrus 3, 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Also Jesus gibt der Menschheit bewusst mehr Zeit, er hat Geduld mit jedem Einzelnen von uns, damit jeder die Möglichkeit hat, zur Buße zu finden. Denn dieser Tag, wenn Jesus wiederkommt, ist nicht nur mit einer großen Hoffnung und einer großen Freude für seine Jünger verbunden. Dieser Tag, der hat auch eine andere Seite der Medaille. Diejenigen, die Jesus nicht als ihren persönlichen Retter angenommen haben, die werden diesen Tag als Gericht erleben. Und Johannes beschreibt das in seinem Evangelium. Er sagt: Wundert euch darüber nicht. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Es wird also eine sehr klare Unterscheidung geben. Für die einen wird dieser Tag die Rettung sein, ewiges Leben in der Gegenwart Gottes, in den himmlischen Wohnungen, an einem Ort, wo kein Leid, keine Trauer mehr sein wird, in einer neuen Schöpfung und ewiger Anbetung Gottes. Das klingt herrlich, nicht wahr? Und ich persönlich freue mich darauf, auf diesen Tag. Aber für die anderen wird dieser Tag das Gericht bedeuten. Was bedeutet, dass diese Menschen ewig von Gott getrennt sind? Und als wäre das schon nicht schlimm genug, kommt noch die äußerste Finsternis dazu und der Feuersee. Ein krasser Gegensatz zu dem, was Gott jedem Menschen anbietet. Und vielleicht bist du heute hier und weißt für dich, dass du nicht erlöst bist. Vielleicht hast du Zweifel, vielleicht hast du Fragen. Und dann lade ich dich heute ein, das mit Gott festzumachen. Ich habe vorhin Petrus zitiert, der deutlich macht: Gott will nicht, dass jemand verloren werde. Gott will, dass jeder zur Buße findet. Jesus selbst sagt im Johannesevangelium, er sagt: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Das ist das Angebot, das Jesus heute macht. Er sagt: Ich will dir Leben geben, Leben im Überfluss. Und du darfst zu ihm kommen, du darfst deine Sünden bekennen, du darfst umkehren. Und dann darfst du dich mit vielen anderen Christen auf diesen Tag der Errettung freuen. Aber die Bibel spricht hier davon, dass wir aufwachen sollen. Und es ist Zeit, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und aufwachen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass wir das Kommen Jesu nicht täglich präsent vor Augen haben. Mir ist zumindest aufgefallen, dass wir uns als Christen nicht mehr wie die Christen damals mit Maranatha, unser Herr kommt, begrüßen. Und vielleicht geht es vielen von uns so, dass wir uns in den Vorzügen, in der Komfortzone der Christenheit ganz gemütlich eingerichtet haben. Ich weiß nicht, wie lange du gläubig bist. Ich habe in der Vorbereitung darüber nachgedacht. Also bei mir ist es ziemlich genau 20 Jahre her, dass ich mich habe taufen lassen. Also vor 3 Tagen tatsächlich sogar 20 Jahre. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Du bist vielleicht 10, 20, 30 Jahre vielleicht sogar Christ. Vielleicht auch nur 2 oder 3. Aber weißt du, was mein Eindruck ist? Wir Christen heute sind ein ziemlich gemütliches Völkchen geworden. Wir wollen keinem wehtun, wenn wir über das Evangelium reden. Wir wollen niemand zu nahe treten. Und oft genug reden wir gar nicht über das Evangelium, weil wir sind ja gerettet. Mir geht's doch gut. Ich gehöre nicht zu denen, die im Feuersee landen am Tag des Gerichts. Und während wir brennend gestartet sind nach unserer Bekehrung, halten wir uns heute viel mehr zurück und sprechen maximal noch ausgewählt über das Evangelium mit anderen. Es geht am Ende ja auch um unser Ansehen bei den Menschen, nicht wahr? Vielleicht hast du auch einfach zu viel Ablehnung in Bezug auf das Evangelium erfahren und bist deswegen nicht mehr bereit, davon zu erzählen. Aber stattdessen bestimmen andere Themen unseren Alltag, wie die Karriere oder das schöne Haus, die eigene Gesundheit und vieles mehr. Und nicht nur das, vielleicht sind wir bei der einen oder anderen Sünde in unserem Leben nicht mehr so konsequent wie nach unserer Bekehrung. Und ich glaube, ich muss an dieser Stelle nicht die übliche Aufzählung der großen, scheinbar großen Sünden vornehmen. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann weiß jeder ganz genau, wo seine Schwäche ist, oder? Ich bin überzeugt, dass jeder von uns innerhalb von Sekunden sagen kann, wo seine große Baustelle im Leben ist. Und ich stehe hier nicht als jemand, der mit erhobenem Zeigefinger überheblich besser dasteht als andere. Bin ehrlich, als ich mich vor ein paar Wochen zum ersten Mal mit diesem Text auseinandergesetzt habe, hat er mich ziemlich getroffen. Aber weißt du, die Bibel macht hier deutlich, wer so als Christ lebt, wer Sünde in seinem Leben duldet, der schläft. Und im Brief an die Thessalonicher, da heißt es, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts. Und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Ihr seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Also lasst uns wachen und nüchtern sein. Das ist es, wozu wir berufen sind. Wir sind nicht dazu berufen, uns als Christen, uns bequem in der Komfortzone einzurichten. Wir sind dazu berufen, der Sünde in unserem Leben entschieden entgegenzutreten. Wir sind dazu berufen, das Evangelium weiterzusagen. Und was uns vielleicht viel zu wenig bewusst ist, jeder in unserem Umfeld, der kein wiedergeborener Christ ist, den erwartet das ewige Gericht Gottes. Bei mir im Fitnessstudio war eine Dame, etwa 75 Jahre alt, vielleicht ein bisschen älter. Und ich habe echt bewundert, dass sie in ihrem Alter wirklich gefühlt täglich noch Sport macht. Ich habe sie wirklich häufig da gesehen. Und wir kamen irgendwann ins Gespräch und es blieb bei Smalltalk im Gym, wie das eben so ist. Bis sie eines Tages nicht mehr kam. Ein paar Wochen später berichtete mir eine andere Dame aus dem Fitnessstudio, dass diese Dame in der Zwischenzeit verstorben ist. Innerhalb von wirklich, ich glaube, 4 Wochen oder so, an einem aggressiven Lungenkrebs. Mich hat das echt getroffen, weil ich nicht mit ihr über Jesus gesprochen habe. Und weil ich mich immer noch frage, vielleicht war ich der letzte Christ, dem sie begegnet ist. Weil ich vielleicht immer wieder gedacht habe, ja, im Gym, da redet man vielleicht nicht über Jesus oder so, keine Ahnung. Aber schau mal, unser Text, der macht uns deutlich, wir müssen aufwachen, es ist Zeit. Es ist keine Zeit mehr, uns es gemütlich zu machen im Bett und zu schlafen. Wir können nicht wirksam gegen Sünde kämpfen, wenn wir schlafen. Wir können nicht wirksam das Evangelium weitergeben, wenn wir schlafen. Die Bibel macht deutlich, unsere Errettung ist nahe. Und ich möchte hier gar nicht heute irgendwelche Zeichen deuten. Es ist auch völlig egal, an welches Endzeitmodell du glaubst. Fakt ist, wir sind heute 2000 Jahre näher an dem Wiederkommen Jesu als zu der Zeit, wo dieser Text geschrieben wurde. Und ich hoffe, das reicht dir als Weckruf. Und falls nicht, dann darfst du gerne die aktuellen Nachrichten mit den Verheißungen in der Bibel abgleichen. Und bitte, lasst uns diesen Weckruf nicht pauschal einfach abtun. Ihr kennt diese zustimmenden Sätze, ja, man müsste mal, irgendjemand müsste mal. Und danach passiert meistens genau nichts. Und ich bitte dich, dass du diesen Weckruf heute für dich persönlich nimmst. Deswegen habe ich die Predigt mit persönlicher Erweckung überschrieben, denn es ist etwas Persönliches. Genauso wie dein Leben vor Gott persönlich ist. Jeder Einzelne von uns wird nur sein eigenes Leben vor Gott verantworten müssen. Und deshalb lasst es uns persönlich nehmen. Lasst uns aufwachen, lasst uns die Zeichen der Zeit erkennen. Und wenn du die Zeichen der Zeit erkennst, dann wird dein Leben einen Unterschied machen. Wie Tilly, denken wir an die Einleitung. Wir haben gesehen, dass ihr Verhalten auf zweierlei Weise einen Unterschied gemacht hat. Zum einen für sich selbst, sie hat ihr eigenes Leben gerettet, weil sie die Zeichen der Zeit erkannt hat. Und ihr eigenes Leben wäre an diesem Tag ebenfalls geendet, wenn sie wie andere sensationsgierig den Meeresboden fotografiert hätte. Und gleichzeitig hat es für die Menschen in ihrer Umgebung einen entscheidenden Unterschied gemacht. Ein 10-jähriges Mädchen, das für 100 Menschen einen Unterschied gemacht hat. Und das darf uns heute berühren. Wir sollen uns sogar vom Wort Gottes wecken lassen. Wir sollen uns erwecken lassen. Und das betrifft jeden Einzelnen von uns persönlich. Schauen wir doch in unser Leben, in welchen Bereichen wir geistlich schlafen. Wo gibt es Bereiche, wo ich Gott vielleicht nicht einmal Zugang gewähre in meinem Leben? Wo gibt es Bereiche in meinem Leben, in denen ich Gott ausschließe, wo ich Gott nicht erlaube, Veränderung zu bewirken, weil Sünde irgendwie so bequem ist? Vielleicht gibt es sogar Sünde in unserem Leben, die wollen wir gar nicht loswerden, weil sie uns irgendwie gefällt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den Eindruck, dass wir in einem ziemlich gottlosen Land mittlerweile leben. Und ich glaube, unser Land, unsere Stadt, unsere Nachbarschaft braucht Erweckung. Aber Erweckung fängt immer bei uns an. Erweckung fängt bei jedem von uns persönlich an. Und immer dann, wenn wir für eine Sache brennen, dann kann dieses Feuer auch auf andere überspringen. Schau mal, du kannst einen brennenden Feuerkorb nicht durch einen trockenen Wald transportieren, ohne einen Waldbrand auszulösen. Und genau das ist es, was wir erreichen wollen. Unser Land braucht einen geistlichen Waldbrand, wo Menschen für Jesus entzündet werden. Und ich glaube, das geht nur über persönliche Erweckung. Und ich bete für Erweckung in unserem Land. Ich bete für Erweckung, die bei mir anfängt. Und es braucht Christen, die die Zeichen der Zeit erkennen und aufstehen, die wach sind und die am Tag leben. Und wie dieses Aufwecken konkret aussieht, das zeigen uns die nächsten Verse. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Ablegen und das Alte loslassen. Ich lese nochmal die Verse 12 und 13. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid. Die Bibel macht hier deutlich, die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nah. Und uns ist bekannt, dass das Licht auf der Erde nicht einfach wie mit einem Lichtschalter angeknipst wird. Ich habe hier mal eine Skala mitgebracht. Und wie auf dieser Skala dargestellt, verschwindet die Nacht und dieser Tag, der kommt langsam, aber immer deutlicher zum Vorschein. Und das ist die Zeit, wo es bekanntlich am schwersten ist, wach zu bleiben. Aber weil die Nacht schon ziemlich lang war und man nicht genau weiß, wann der Tag endlich kommt. Aber weil es so ist, sind wir aufgerufen, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Und das ist persönliche Erweckung. Werke der Finsternis ablegen. In Epheser 5, da heißt es, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wach auf, der du schläfst. Und das bedeutet, Sünde abzulegen. Und schau mal hier in Vers 13, den wir gelesen haben, da bekommt diese Sünde ein Gesicht. Da ist die Rede von Schlemmereien, Trinkgelagen, von Unzucht, von Ausschweifungen, von Streit und von Neid. Ganz ehrlich, diese Aufzählung, die klingt fast harmlos, oder? Schlemmereien, also ich glaube, da sehen wir uns alle irgendwo wieder. Trinkgelage, Streit, Neid, Unzucht, Ausschweifung. Mein Eindruck ist, dass hier die also scheinbar großen Sünden sogar noch fehlen. Aber mein Eindruck ist auch, dass diese Aufzählungen in unserer Gesellschaft inzwischen völlig normal sind. Ich hoffe nicht bei uns, dass diese Dinge vielleicht nicht mal mehr als Sünde anerkannt werden würden. Und ich glaube, wir tun gut daran, dass diese Sünden nicht so normal für uns werden, dass sie auf unser Leben abfärben. Aber ich bitte dich, nutz diese Liste einmal, um in dein Leben zu schauen. Vielleicht findest du das in deinem Leben wieder. Und dann gilt uns, steh auf, wach auf. Dann bedarf es einer klaren Entscheidung. Und schon Elia musste vor das Volk Israel treten und er musste sie fragen. In 1. Könige 18 lesen wir das, da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herrgott, so wandelt ihm nach, ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Den Brief an die Hebräer werden wir ermutigt, jeden zusätzlichen Ballast, jede Bremse loszuwerden. Da heißt es darum, auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Lass mich eins betonen, es geht hier nicht darum, Regeln für dein Leben aufzubauen. Regeln, die deinen Alltag belasten, Regeln, die dein Leben einengen, die dich irgendwie beschweren, überhaupt nicht. Das Ganze soll nicht aus einer reinen Pflichterfüllung oder aus einem Zwang heraus geschehen. Auf keinen Fall. Die Sünde abzulegen, geschieht in der Vorfreude auf das Kommen des Herrn. Und die Bibel gebraucht dafür das Bild einer Braut, die sich auf eine Hochzeit freut. Und die Gemeinde, die Christenheit, freut sich auf Jesus, den Bräutigam. Und das Bild, das wir im Kopf haben, das ist das Bild, das wir im Kopf haben dürfen, wenn es darum geht, Sünde abzulegen. Wir sind aufgerufen, aus dem Schlaf zu erwachen in der Vorfreude auf diese Hochzeit des Lammes. Und alles, was uns zurückhält, was uns bremst, das dürfen wir ablegen in der Vorfreude auf etwas viel Besseres. Und so wie eine Braut keine Mühen scheut, sich auf die Hochzeit vorzubereiten, genauso dürfen wir als Christen uns vorbereiten auf das Wiederkommen unseres Herrn, auf den Tag unserer Errettung. Aber es geht nicht nur darum, dass wir die Werke der Finsternis ausziehen, dass wir sie ablegen wie ein altes Kleid. Hier entsteht kein Vakuum. Wir dürfen stattdessen etwas viel Besseres wieder anziehen. Und das bringt uns zu unserem dritten Punkt. Anziehen, Christus Gestalt gewinnen lassen. Und das lesen wir in Vers 14. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Wir alle wissen, wie unmöglich es wäre, gegen Sünde zu kämpfen, wenn wir keine Unterstützung hätten, nicht wahr? Keine Minute, nicht mal eine Sekunde könnten wir der Sünde aus uns selbst widerstehen. Und deshalb dürfen wir Christus anziehen. Wir sollen die Waffen des Lichts anziehen. Und ich möchte dazu Epheser 6 zitieren, wo diese Waffen des Lichts beschrieben werden. So steht nun fest: Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Das ist eine starke Ausrüstung, nicht wahr? Ein Brustpanzer der Gerechtigkeit, Füße, die gestiefelt sind mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens, ein Schild des Glaubens, ein Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das das Wort Gottes ist. Ich möchte jetzt hier nicht im Detail auf diese Waffenrüstung Gottes eingehen, aber eins steht fest: Das ist eine ziemlich gute Verteidigung gegen Sünde und eine ziemlich gute Rüstung, nicht einzuschlafen. Und im Brief an die Kolosser beschreibt Paulus noch weitere Dinge, die wir als Auserwählte Gottes anziehen sollen. Da heißt es nun: Zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch einander, untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da das Band der Vollkommenheit ist. Freundlichkeit, Demut, Erbarmen, das ist so ziemlich das Gegenteil von Streit und Neid, nicht wahr? Und das beschreibt einen wachen Christen, der nicht schläft, sondern in der Kraft Christi unterwegs ist. Und ich weiß nicht, wie es dir heute mit dem Text geht. Mich hat er in der Vorbereitung ziemlich herausgefordert. Mein Gebet ist, dass wir nicht nach Hause gehen mit dem Gedanken, man müsste, man sollte, sondern ich bin überzeugt, wir brauchen persönliche Erweckung unter uns Christen. Wir brauchen persönliche Erweckung in unserer Stadt, in unserem Land. Und ich bin überzeugt, persönliche Erweckung muss bei jedem Einzelnen von uns anfangen. Und deshalb lasst uns solche sein, die die Zeit verstehen, die aufwachen vom Schlaf, wenn wir schlafen. Lasst uns Christen sein, die einen Unterschied machen für ihr Umfeld. Lasst uns Christen sein, die sich durch Freundlichkeit, durch Demut, durch Erbarmen auszeichnen und nicht durch Schlemmerei, Trinkgelage, Streit und Neid und die dadurch Menschen erretten. Lasst uns Christen sein, die gestiefelt sind mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens und Christen, die mit dem Schwert des Geistes, dem Wort Gottes, gut umgehen können. Amen. Dadurch